Vers 11. Wer die Wirkungsweisen sowohl der Unwissenheit als auch der Erkenntnis beide zusammen wirklich versteht, der überschreitet durch das Verständnis der Unwissenheit den Tod und durch das Verstehen der Erkenntnis, echtes Wissen, kostet er das Unsterbliche. In diesem Vers finden sich drei Aussagen, die im Folgenden kurz erläutert werden. Erstens, durch Erkennen der Unwissenheit überwindet man den Tod. Wenn jemand die Unwissenheit, die Täuschung der Maya, welche einen fühlen lässt, Teil dieser Welt zu sein und einen somit mit allen innerweltlichen Identifikationsrollen verknüpft, effektiv und beständig durchschaut, gelangt man aus dem Rad von Geburt und Tod hinaus. Es ist die Kenntnis der Wir negativer, dass man dieses nicht mehr will und sich somit von der Vergänglichkeit ablöst. Eine solche Person, welche die Unwirklichkeit, die Unwissenheit durchschaut, erkennt auch das, was sie in dem Kreislauf von Geburten und Toden ständig angetrieben hatte. Es waren die Wünsche und Vorhaben. Durch das Aufgeben aller Begehren und das Einstellen von Wünschen, was eine größere Freude schenkt als deren Erfüllung, verliert man die Identifikation mit der Welt. Somit wird man nicht mehr wiedergeboren. Die Erkenntnis des Durchschauens aller Unwissenheit führt in eine Einheit jenseits aller Dualität. Es liegt im Vermögen der Seele, die hiesige Erfahrungswelt komplett zu negieren und so in einen Bereich der Transzendenz zu gelangen, der praktisch die Antithese der Vielfalt der materiellen Welt darstellt. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita 5.24, dass das Brahman aus eigenen Kräften heraus erlangt werden könne. Zweitens, durch Verstehen von Wissen erlangt und kostet man das Unsterbliche. Die Wirkungsweise von wirklichem Wissen überschreitet nicht nur die duale Erfahrungswelt, sondern zielt auf eine Erkenntnis hin, welche sich sogar jenseits des Brahman befindet. Diese Erkenntnis kann nicht mehr aus eigenen Vermögen heraus erlangt werden, sondern offenbart sich durch Gnade. Erkenntnis besteht in der Hinwendung zu Gott, der Individualität jenseits der Einheit und in der Absorption in seinen Namen, in seine ewige Gestalt, in seine Eigenschaften und in seinen Liebesaustausch mit ewig befreiten Seelen in der spirituellen Welt. In Vers 11 wird beschrieben, dass eine solche Seele nicht nur Freiheit von Samsara erlangt, sondern das Ewige kostet. Raso vai sa. Die absolute Wahrheit ist das Behältnis aller Arten des Austausches liebevoller Empfindungen. Gottes Vorstellungen bleiben oft beschränkt auf eine Person im Himmel, welche die guten und schlechten Taten der Menschen beobachtet und dann beim Tod der Person die Rechnung und die Bilanz liefert. Dieser Buchhaltergott ist Ausdruck einer egozentrischen Vorstellung. Darin wird verstanden, dass in der Welt, wo wir uns gerade befinden, das wirkliche Geschehen stattfinde und dass Gott praktisch nichts anderes zu tun hätte, als in einem Zuschauerstatus das hiesige Geschehen zu bezeugen. Diese Vorstellung gebar ein Gottesbild als universaler Richter. Die Wirklichkeit jedoch ist theozentrisch. Gott hat ein Eigenleben, eine eigene ewige Welt, voller Freude und liebendem Austausch. Das wirkliche Geschehen findet dort statt und hier in der materiellen Welt verpasst man Wirklichkeit. Das ist der Urgrund für die latente Unruhe der Seele. Die bekannteste Gottesdarstellung ist das Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Weil Gott das urerste Wesen ist, wird er als alt mit grauem Haar verstanden, und weil er alle Schöpfungen generiert, wird er als der muskelbeladene Stärkste betrachtet. Von dieser menschlich projizierten Vorstellung haben sich heute die meisten Menschen emanzipiert. Und dennoch unterliegt man dem Fehler Anthropomorphismus, der Übertragung menschlicher Vorstellungen, Ideenwelten und Erfahrungen auf Gott. Denn wir machen in dieser Welt die Erfahrung, dass diese bedrohlich und gefährlich ist. Man erlebt die Umgebung als feindlich. Schon als Kleinkind machte man Erfahrungen, wie die Zeit gegen unsere Interessen angeht. Natürlicherweise möchte man sich schützen, und dafür sind zwei Dinge sehr wesentlich. Man möchte wissen, damit man nicht mehr betrogen und hintergangen werden kann, und man möchte Macht, Kraft, Geld etc., um nicht mehr ausgebeutet zu werden. Das sind Fundamentalwerte, die in unserer Welt sehr viel gelten, weil sie einen vor der grundlegenden Ungewissheit zu bewahren versuchen. Genau diese Ideen und Werte überträgt der Mensch auf Gott. Es sind menschlich gesehen wichtige Paradigmen, die der Mensch dann auf Gott projiziert und ihm die Attribute der Allwissenheit und Allmächtigkeit zuschreibt. Weil niemand einen bewahren konnte, hofft man nun auf Gottes Schutz. Diese Gotteseigenschaften sind nicht falsch, aber sie ergeben kein vollständiges Bild und sind von der spirituellen Welt aus gesehen unbedeutend und peripher. In der spirituellen Welt existiert keine Gefahr und keine Bedrohung. Folglich haben dort die Gottesattribute Wissen und Macht keinen Wert und keine große Bedeutung. Es ist etwas so, wie wenn man mit indischen Rupies in einem Geschäft in Europa einkaufen möchte. Diese Währung gilt hier nicht und besitzt keinerlei Wert. Im ewigen Vrindavan zählen dafür in Anführungszeichen Schönheit und Liebe. Dort ist Gott, Krishna, nicht mehr mächtig, sondern nur ein kleines, unschuldiges Kind. Er ist betörend schön und genießt und erwidert auf Rasa den Ausdruck der Liebe in den Herzen seiner ewigen Beigesellen. Es folgt eine Tabelle mit drei Spalten. Ich werde jeweils immer von links nach rechts lesen. Links, materielle Vielfalt. Mitte, Einheit jenseits Dualität. Rechts, transzendentale Vielfalt. Links, Erfahrung von vergänglichen Formen, Unruhe in den unendlichen Bewegungen. Mitte, Einheit hinter den Formen, absolutes Einssein, Stille in der Bewegungslosigkeit. Rechts, Vielfalt hinter der Einheit, ewige Formen, Bewegung, Austausch, jenseits von Frieden existiert reine Liebe. Links, Personen, in Klammer Scheinidentität, Identifikation mit Vergänglichem, Ahankara. Mitte, reines Sein ohne Ich, klares Erkennen und Abstreifen jeglicher Identifikation. Rechts, ewige Individualität, Svarupa, jenseits von Dualität und Einssein ist die Individualität, etabliert in der Identität. Links, Liebeserfahrung im Zeitweiligen, Verstrickungen, wenn man Hoffnungen und Sehnsucht nach Beständigkeit ins Zeitweilige hineinprojiziert. Mitte, Einstellung aller Liebe, in Klammer Hoffnungen, aus der Erkenntnis, dass im Aufgeben eines Wunsches mehr Freude existiert als in seiner Erfüllung. Anhaftung an die Spiegelung bedeutet Schmerz. Nun ist Friede. Rechts, Jenseits dieses absoluten Friedens erfährt die Seele wieder Beziehung zu Gott und von da aus zu allen anderen Seelen. Da ist wieder die Erfahrung der Liebe zum Ewigen. Links. Anthropomorphes Gottesbild, in Klammer, Gott aus der Vorstellung der Menschen her generiert. Mitte. Anthropozentrismus, Negierung aller Bilder und den daraus geborenen Gefühlen, Emotionen und Vorstellungen. Rechts. Staunende Offenheit für die Offenbarung Gottes. Dankbarkeit und Freude, die Erfahrung von Rasa, ewigen Wohlgeschmack im Lila. Links. Versteht die Welt als Ort, wo es gilt, möglichst viel Eigengenuss herauszuholen. Mitte. Versteht die Welt als Illusion. Je mehr man das Geringste aus ihr erwartet, erschafft man Leiden. Rechts. Versteht die Welt als Transformation der Energie Gottes, die nur dazu existiert, in seinem Dienst eingesetzt zu werden. Drittens. Man soll gleichzeitig sowohl die Unwissenheit als auch die Erkenntnis verstehen. Wenn das Brahman das Letztendliche darstellt, dann ist die Individualität Gottes irreal. Denn das Brahman kann sich nicht teilen und hätte ja auch keinen Anlass dazu, da es in ihm keine Wünsche, keine Absicht und keinen Willen gibt. Dann ist die Individualität Gottes genauso nichtig wie irgendwelche Formen der Zeitweiligkeit. Dann wäre auch die Welt irreal und unsere Erfahrung der Vielfalt und des Menschseins eine völlige Täuschung, die es überhaupt nicht gibt. Wenn das eine als das Letztendliche betrachtet wird, dann ist der Liebesaustausch der Seele mit Gott eine vorläufige Erscheinung innerhalb der Wandelwelt, welche sich in der Ewigkeit auflöst. Aus dem Blickwinkel des Monismus wird diese Liebesbeziehung in den Bereich des Zeitweiligen hineingedrängt. Denn Gott, das Lebewesen selber und auch die Liebe sind aus monistischer Sicht nur vorläufige Konzepte, Ausstülpungen aus der einen einzigen existierenden Kraft. Ausgehend von der Erfahrung dieser Welt, dass alle Formen zeitweilig und begrenzt sind, überträgt man diese Einsicht auf die ewige Gestalt Gottes und drückt somit aus, dass auch Gott letztlich eine vorbeiziehende Illusion darstelle, die es auch zu überwinden gelte. Aus diesem Grund stellt der Monismus eine anthropomorphe Anschauung dar. Liebe strebt in ihrer Essenz nach Austausch, nach Kommunikation und Dienen. Sie hat alles Interesse auf die Freude des Du gelegt. Wie aber kann man Gott dienen, wenn man mit ihm eins geworden ist? Das geht nicht mehr, da kein Gegenüber mehr existiert. Man ist ja mit diesem Gegenüber eins geworden. Wie tief ist der Schmerz dahinter, dass man sich so etwas wünscht? Es ist der Schmerz der Einsamkeit. Man gießt das Kind mit dem Badewasser aus. Man hat erkannt, dass Austausch und in Anführungszeichen Liebe in dieser Welt letztlich Enttäuschung mit sich bringen. Und will sich nun auch der in der Seele auf die Ewigkeit angelegte Beziehung zu Gott entledigen. Das Absolute beinhaltet alles und schließt nichts aus. Wenn die Individualität Gottes das Letztendliche darstellt, dann ist das Brahman dennoch wirklich. Es ist die Aura des Absoluten, der Vorhof zur Transzendenz, in welche man alle weltlichen Vorstellungen abstreift und Ewigkeit ist. Aus diesem Grund ist die Gestalthaftigkeit Gottes absolut und das Brahman relativ. Das heißt, dass es von ihm abhängig ist. Das Formlose wird zuerst einmal betont, da die gesamte Zivilisation sich in Formen, Dingen, in Objekten, in Gedanken verirrt hat, sich verloren hat in der Dimension der Vielheit. Dvaita und Advaita haben eine dogmatische Fallgrube, wenn sie sich nicht gegenseitig ergänzen. Die alleinige theistische Betonung in Vernachlässigung des Monismus führt zu Ausschließlichkeit, religiösem Fanatismus, anthropomorphem Gottesverständnis, mangelndem Verbundenheitsgefühl. Die alleinige monistische Betonung in Vernachlässigung des Theismus führte zu Diktatur des Relativismus, Beziehungslosigkeit, Lieblosigkeit, Wertelosigkeit. Erst die Integration von Einheit und Verschiedenheit ergibt transzendentale Einzigartigkeit. Denn Advaita in Klammer Monismus ohne Dvaita in Klammer Theismus ist nur die Negation einer diesseitigen Wirklichkeit, was noch nicht auf Absolutheit hinweist. Dvaita, Theismus, ohne Advaita, Monismus, ist nur die Huldigung materieller Vorstellungen. Wir sehnen uns nach Einheit, aber wir sehnen uns auch nach Vielfalt und Mannigfaltigkeit. Die Verschiedenheit zu negieren im Namen der Einheit ist eine oberflächliche Strategie. Advaita Vedanta will die gesamte Existenz auf eine einzige Grundenergie, Brahman, auf eine Note reduzieren, damit keinerlei Disharmonie mehr entstünde. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Harmonie ist das Schwingen mehrerer Noten zusammen, die sich aber gegenseitig nicht stören und miteinander nicht in Konflikt stehen. Theismus ist Wahrheit, die inhärent schön ist, ein absolutes, welches alles Relative mit einschließt und in alle Ewigkeit konfliktlos bleibt, aufgrund ständig erneuerter Liebe. In den Sandarbhas erklärt Srila Jiva Goswami, dass Harmonie im Absoluten besteht und dass scheinbar divergierende Verständnisse sich auf höherer Ebene perfekt ineinander fügen. Wahrheit bringt einen heran aus der Vergänglichkeit der Welt und erhebt einen über die Dualität der materiellen Konzeptionen. In dieser Einheit der Liebe aber gibt es eine große Vielfalt, die Welt Gottes. Dort ist es eine Vielfalt ohne Konflikt. Das ergibt nicht nur ein statisches Verständnis der Transzendenz, sondern öffnet das Tor zu einer dynamischen Wirklichkeit. Advaita Vedanta, in Klammer, monistische Auslegung der Veden, erklärt, dass Bewegung ein Zeichen der Unerfülltheit darstelle. Wo Wünsche existieren, da sei Unvollständigkeit. Wenn man ganz glücklich ist, wieso sollte man sich dann bewegen? Wenn du ganz bist, dann gäbe es nichts zu erlangen, also keine Handlung. Der theistische Vedanta, Dvaita, geht also über die Verneinung der materiellen Erfahrung hinaus und schafft so Zugang zu einem Austausch mit Gott, der nicht von irgendwelchen weltlichen Vorstellungen belastet ist. Sri Krishna hat nichts zu tun, Gita 3.22, und dennoch handelt er. Das ist aber nicht mehr ein Handeln aus dem Mangel heraus, sondern nur ein Zelebrieren seiner Vollständigkeit, ein Überfließen seiner Freude. Das Advaita darf aber auch nicht übersprungen werden, da man sonst glaubt, dass der Zustand des ewigen Seins irgendeinen Berührungspunkt mit der Erfahrungswelt im Zeitweiligen hätte. Das ist der Grund, weswegen Krishna in der Bhagavad Gita 63 Verse über das Brahman spricht. Wie betrachtet der Monismus die Erfahrung des Theismus? Als eine vorläufige Illusion. Gott ist die Illusion, wenn sich die Täuschung langsam beginnt zu lichten. Wenn die Illusion sich in Sattvaguna befindet, nimmt man sie als Gott wahr. Letztlich gibt es aber nur das absolut unteilbare Eine, Brahman. Aus der Sicht des Monismus ist nur die Energie real und jegliche Vielfalt, also auch die Individualität Gottes, ist irreal. Auch Liebe, der Austausch zwischen ewigen Entitäten, ist eine Täuschung. Wie betrachtet der Theismus die Erfahrung des Monismus? Alles steht mit Gott in Verbindung. Das Brahman ist die Ausstrahlung Gottes. Mit ihm in seiner individuellen, ewigen Gestalt steht die Seele in einem ewigen Austausch von Liebe. Mit dem Brahman kann sie verschmelzen und eins werden. Gott und Brahman, die absolute Einheit, sind also eine Realität. Aus integraler Sicht würde man nun sagen, dass der Theismus eine vollständigere Sichtweise darstellt, da er auch die Perspektive des Monismus integrieren kann. Verbindung zum nächsten Vers. Im folgenden Vers werden zwei Sanskrit-Begriffe erwähnt, die eine sehr umfassende Bedeutung haben, weswegen ich sie auch nicht übersetzt habe. Jede Übertragung dieser Ausdrücke ins Deutsche würde nur die Bedeutung schmälern und verzerren. Die Unterscheidung zwischen Erkenntnis und Unwissenheit wird nun noch ausgeweitet. Jede Bewusstseinsausrichtung hat eine entsprechende Destination, die sie Realität werden lässt.